D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ich weiß noch genau, meine Biolehrerin, die hatte einen total roten Kopf. Alle Geschlechtsteile aus dem Schulbuch hat sie dann im Eiltempo im Unterricht durchgepeitscht. Und am Ende der Stunde wurden Kondome verteilt. Die schwebten dann in der Pause als Luftballons durch den Flur. So war die Sexualaufklärung bei mir an der Schule. Alles ziemlich verdruckst, muss ich sagen. Wisst ihr noch, wie Sexualkunde bei euch an der Schule aussah?
Die Infos gucken wir auf jeden Fall woanders, aber es ist eher über Freunde als über Schule.
Ja, in der Schule, doch, da war das eigentlich peinlich im ersten Moment, aber wir waren eigentlich schon aufgeklärt. Die Kulturen spielen ja auch eine große Rolle und viele kriegen zu Hause gar nicht, sie sind das gar nicht gewohnt, zu Hause mit den Eltern drüber zu reden. Deswegen denke ich, dass man auch in der Schule drüber reden sollte.
Ja, Sexualkunde war ich schon in der 4. Klasse damals, glaube ich, bei mir. Aber zu Hause wird das auch besprochen. Es kommt einfach auf die Person an, dass man so aus dem Freundeskreis oder so, keine Ahnung, Erfahrungen macht.
Wer soll aufklären? Was kann, soll, darf Sexualaufklärung in der Schule und anderswo? Das ist Thema dieser Sendung. Wir reden mit Gegnern und Befürwortern des sogenannten Bildungsplans in Baden-Württemberg. Da gab es ja diesen Riesenzoff dieses Jahr wegen der Frage, wie sexuelle Vielfalt in die Lehrpläne soll. Magnus und Luisa, die berichten von der Basis. Die beiden klären ehrenamtlich Schulklassen über Trans-, Inter- und Homosexualität auf. Elisabeth Pott, die leitet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, quasi die Oberaufklärer. Und sie verrät, wie die Material und Kampagnen für die Sexualaufklärung entwickeln. Fehlt noch eure Meinung? Wie wurdet ihr aufgeklärt? War das gut in der Schule? Ging das gar nicht? Was war da vor allem Thema im Unterricht? Oder gab es da einfach nur das große Schweigen? Schreibt uns via Facebook oder mail@dradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
War das ein Zoff in Talkshows, im Netz und bei Demos? Baden-Württemberg hat vor rund einem Jahr das Arbeitspapier Bildungsplanreform 2015 vorgelegt. Das ist so eine Art Rahmen für den Unterricht. Und da stand drin, verkürzt gesagt, in allen Fächern soll im Schulunterricht auch auf das Thema sexuelle Vielfalt eingegangen werden. Also auf Inter-, Bi-, Trans- und Homosexualität. Der Realschullehrer Gabriel Stengle, der hat dagegen eine Online-Petition gestartet. Und die haben fast 200.000 Menschen unterzeichnet. 90.000 Menschen haben dann auch eine Gegenposition unterschrieben. Ich habe mit Herrn Stengle gesprochen, ihn gefragt, warum diese Petition gegen den Entwurf des Bildungsplans, was haben Sie gegen sexuelle Vielfalt?
Wir richten uns ausdrücklich nicht dagegen, sich mit verschiedenen Lebensentwürfen als solches und sexuellen Orientierung sich im Unterricht zu befassen. Deren Thematisierung ist heute schon Alltag an den Schulen Baden-Württembergs. Die Petition hat aber grundlegende Anfragen an das aufdringliche Gesamtkonzept von Akzeptanz sexueller Vielfalt. Es geht hier um die Sichtbarmachung der LSBTTIQ-Interessen in den Schulen.
Das muss man kurz erklären, Lesben, Schwule, Trans, intersexuelle Menschen.
Genau. Und das ist zunächst ein rein aktionistisches Anliegen, aber kein pädagogisches. Und ermöglicht werden hier Grenzüberschreitungen oder Grenzverletzungen, wenn es jetzt um die werteneutrale Präsentation geht oder auch, wie es eine Seite später heißt, dass man Vorurteile, Klischees, Stereotypen hinterfragt, dann findet man sich automatisch sehr schnell in diesen Anleitungen, diesen Entgrenzungen, die von der Sexualpädagogik der Vielfalt propagiert werden.
Ihnen geht es also eigentlich mehr um die Methodik, wenn ich das richtig verstehe, dass möglicherweise es einfach Schülerinnen und Schüler gibt, die vielleicht, wenn jemand den Lehrplan so interpretiert, dass man Rollenspiel Sadomaso macht, dass das einfach jemand überfordert und einfach zu viel ist zum bestimmten Alter.
Genau. Die Frage ist immer, was macht diese Form der Sexualaufklärung, wie sie sich nennt, mit einzelnen Schülern, genau da, wo die persönliche Schamgrenze verletzt wird.
Also Sie haben einfach Sorge, dass sozusagen mit diesem neuen Rahmenplan dann das Thema Überhand nimmt?
Ja, und das war ja in diesem ersten Entwurf in den Leitprinzipien so angelegt, dass jedes Leitprinzip unter dem Aspekt der Akzeptanz sexueller Vielfalt zu behandeln wäre.
Das hat sich ja nun geändert. Da hat die Landesregierung in Baden-Württemberg zurückgerudert. Jetzt wird das Ganze auch nochmal überarbeitet. Wie sollte denn Sexualaufklärung aus Ihrer Sicht heute im Jahr 2014 aussehen, wenn Sie einfach mal vom Idealfall aussehen?
Also da Sexualität den ganzen Menschen betrifft, muss Sexualpädagogik die körperliche, die psychische und die personalen Beziehungsdimensionen ansprechen. Wenn eine dieser Dimensionen fehlt, wird menschliche Sexualität nicht ganzheitlich erfüllend erlebt, sondern sie verflacht und wird von der Verantwortung isoliert und verarmt so zu einem rein individualistischen Lusterlebnis. Diese Trivialisierung und Banalisierung in Richtung auf bloßen Sex raubt den Menschen dann letztlich die tiefere Beglückung. Dann haben wir eine große gesellschaftliche Herausforderung. Das ist die Pornografisierung, mit denen Jugendlichen in den Medien konfrontiert sind, die eine entpersönlichte Darstellung von Sexualität als bloßen Sex darstellt. Und schulische Sexualpädagogik muss dringend den exzessiven Pornografiekonsum und die damit auftretende Problemkreise Sucht, sexuelle Gewalt und Beziehungsstörungen thematisieren.
Sie bleiben da etwas unkonkret. Das heißt, man müsste thematisieren in der Pubertät, wenn ihr schon mal irgendwie ein Gangbang-Video im Porno, im Netz gesehen habt, das hat nichts mit Realität, mit Beziehung, mit Liebe zu tun. Darum geht es Ihnen?
Ja, ganz allgemein gesagt, müsste man eigentlich mit Erich Fromm reden, wieder neu thematisieren, wie können wir die Kunst des Liebens lernen.
Dankeschön. So die Sicht von Gabriel Stengle, Realschullehrer aus Nagold bei Stuttgart. Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg, die sehen das etwas anders. Marcel Schliebs, der hat letztes Jahr Abi gemacht in Baden-Württemberg. Er ist Sprecher des Landesschülerbeirats Baden-Württembergs. Das sind die gewählten Vertreter der Schülerinnen und Schüler im Land, also die, die das Thema letztlich konkret betrifft. Und ich habe ihn gefragt, wie der Schülerbeirat zum Bildungsplan und eben zum Thema sexuelle Vielfalt steht.
Also wir unterstützen natürlich die neuen Pläne, dass im Unterricht auch mehr auf Akzeptanz und Toleranz sexueller Vielfalt eingegangen werden soll. Ich zum Beispiel kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass während meiner ganzen Schulzeit alles Thema war, von elektromagnetischen Wellen bis zu biochemischen Synapsen, aber nie auf so ein wichtiges Thema eingegangen wurde, was eigentlich gesellschaftlich meiner Meinung nach sehr, sehr relevant ist.
Das heißt ganz konkret das, was die Bildungsplangegner sagen, dass das Ganze ja schon groß verankert ist im Unterricht, das hast du ganz konkret so nicht erlebt.
Also ich persönlich überhaupt nicht. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass manchmal am individuellen Lehrer in Bio oder so wir auch überhaupt nicht sensibilisiert wurden. Wie sollen wir dann zum Beispiel damit umgehen, wenn jetzt irgendeiner von unseren Freunden zum Beispiel schwul ist und sich outen sollte, was in meinem Freundeskreis niemand getan hat, weil eben sich keiner getraut hat. Ich kenne erst jetzt mit einigen Abstand zur Schule ein bisschen Leute. Ja, dass eben überhaupt keine Sensibilität bei der Schülerschaft geschaffen wurde, was meiner Meinung nach eine der elementaren Aufgaben der Institution Schule sein sollte.
Es gab ja einen unglaublichen Aufschrei in Baden-Württemberg, eine große Diskussion darum. Es gab Demos, es gab eine Petition pro und contra. Viele oder die Gegner scheinen ja einfach Angst zu haben, dass da zu explizit oder zu früh über bestimmte sexuelle Orientierung geredet wird. Was sagst du zu diesen Sorgen? Sind die nicht vielleicht auch berechtigt?
Ich war ja selbst auch mal bei vielen von diesen Demos und was ich dort erlebt habe, ist, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, wie ich es dort erlebt habe, dass es zum Teil einfach Eltern sind, die Angst haben, die gerade zum Teil oft aus einem sehr religiösen Umfeld kommen, was jetzt für Einflüsse plötzlich die Schule auf die Kinder haben könnte, was sie vielleicht sich nicht so wünschen. Ich glaube aber, dass die Schule sehr wohl einen gesellschaftlichen Erziehungsauftrag hat, der auch im Grundgesetz verankert ist, in Artikel 7. Dass die Schule die Aufgabe hat, eine Gesellschaft offen und tolerant zu erziehen. Da kann man eben nur mal Sexualität, die nun mal Teil des Menschen ist, nicht einfach so ausklammern.
Dass aber vielleicht zu früh aufgeklärt wird oder dass sozusagen ja Dinge benannt werden, über die sich Jugendliche oder Kinder keine Gedanken machen würden sonst. Kannst du diese Sorgen auch ein Stück weit nachvollziehen oder sagst du, das ist einfach sehr überzogen?
Also ich kann es natürlich nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel gehört, dass anscheinend irgendwo jetzt mit 10-jährigen Schülern der Kondomführerschein eingeführt werden soll. Das ist natürlich immer eine Frage, auch in welchem Alter es dann relevant ist und relevant wichtig. Da kann man die Frage stellen, ist das für einen 10-Jährigen schon das richtige Alter? Auf der anderen Seite habe ich aber erst kürzlich gehört, dass mittlerweile der erste Pornografiekonsum von Jugendlichen zum Teil schon mit 12 oder 13 stattfinden soll. Was mich wirklich erschreckt hat, weil wenn man dann eben nicht irgendwie vorbereitet ist durch die Schule und durch wen sonst, wenn nicht durch die Schule, stelle ich mir das sehr schwierig vor, damit umzugehen, was man da auch gerade durch die neuen technischen Möglichkeiten des Internets und so weiter ausgesetzt wird.
Sagt Marcel Schliebs, Sprecher des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg. Die Schüler wollen Aufklärung über sexuelle Vielfalt. Dieser Beirat, der arbeitet jetzt übrigens mit am neuen Bildungsplan. Menschen, die über sexuelle Vielfalt aufklären, das sind Magnus Anschütz, 28, und Luisa Besko, 21. Beide studieren in Köln. Magnus ist schwul, Luisa ist lesbisch. Ihr arbeitet für die Initiative Schlau NRW. Das steht für Schwul-, Lesbisch-, Bi-Trans Aufklärung. Ihr geht in Jugendzentren, in Schulklassen zu Vereinen, um aufzuklären, dass es neben Hetero noch andere Orientierungen gibt. Was macht ihr bitte genau?
Schlau NRW kümmert sich in ganz NRW um Antidiskriminierungsarbeit. Antidiskriminierungsarbeit, die da ansetzt, wo wir beide Kompetenzen haben. Und wir gehen in Schulklassen und reden mit Schülerinnen und Schülern über alle Fragen, die sie haben, über Sexualität, Diskriminierung.
Das heißt, wer fragt euch an? Sind das Schulklassen, Lehrer, Sportvereine? Wer ist das?
Ganz unterschiedlich. Also hauptsächlich schon eher Schulklassen, dann natürlich eher die Lehrkräfte. Klar sind normalerweise nicht die Schülerinnen und Schüler selbst, die da auf uns zukommen. Häufig auch im Rahmen von so, ja, so Projekten, zum Beispiel Schule ohne Rassismus.
Wie alt sind dann die Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr das macht?
Also wir fangen so ab der 7. Klasse normalerweise an, also die sind dann so 13, 14. Nach oben hin gibt es da eigentlich keine Grenze. Also wir hatten auch schon Berufsschulklassen, das ist dann, da gucken wir dann einfach, ist unterschiedlich.
Ihr habt hier auch Material mitgebracht. Hier auf dem Tisch liegen ganz viele blaue Karten. Da steht zum Beispiel drauf, hier, Transvestit. Also was macht ihr mit diesen blauen Karten?
Die kommen allermeistens am Anfang eines Workshops zum Einsatz. Am wichtigsten ist am Anfang aber erstmal, dass man sich auf gemeinsame Begriffe einigt. Und du hast gerade eben das Schild hochgehalten mit Transvestit. Mhm. Und da ist zum Beispiel immer ganz wichtig, was ist nochmal der Unterschied zwischen Transvestit und transsexuell? Und häufig ist es auch nochmal gut klarzustellen, was war jetzt nochmal genau heterosexuell und was war jetzt nochmal genau homosexuell. Homosexuell ist, wenn eine Frau mit einer Frau zusammenlebt und ein Mann mit einem Mann. Und heterosexuell ist, wenn zwei gegensätzliche Geschlechter auf sich stehen.
Ihr klärt dann mit diesen Karten nochmal so die Begriffe. Was macht ihr dann noch? Was ist sozusagen Teil von so einem Workshop? Lisa, was macht ihr noch?
Ja, also es ist unterschiedlich, es kommt immer sehr auf die Klasse drauf an, auch was die schon mitbringen, so an Kenntnissen und Wissen, ob die da schon in der Schule vielleicht schon mehr zu gemacht haben. Aber zum Beispiel einfach nochmal so grundlegende Sachen zu erklären, was ist überhaupt Diskriminierung so, was gibt es auch noch für Formen von Diskriminierung so.
Also wir gucken erstmal generell, wie kann man eigentlich diskriminiert werden, und das ist ganz spannend. Ich kann diskriminiert werden aufgrund meines Aussehens, meines Alters, meiner sozialen Schicht, der ich angehöre, weil ich nicht die richtigen Turnschuhe anhabe, manchmal auch, weil ich eine Frau bin oder weil ich nicht so gut Deutsch spreche oder so. Und darüber unterhalten wir uns auch. Wir klären immer auf, was sind die Mechanismen von Diskriminierung und wie kann man sich dagegen wehren?
Du bist offen schwul, du bist offen lesbisch. Das heißt, was erlebt ihr denn von den Schülerinnen? Ist da sehr viel Neugier da oder ist da auch manchmal Ablehnung? Was erlebt ihr da?
Also ist auch wiederum unterschiedlich. Neugierde auf jeden Fall. Also sobald, am Anfang ist es häufig so, dass die erstmal noch ein bisschen schüchtern sind, so ein bisschen gucken, so wer ist denn das jetzt, wo sind wir hier überhaupt? Wenn sich das so ein bisschen aufgelockert hat, dann kommen eigentlich meistens sehr viele Fragen. Auf jeden Fall viele neugierige Fragen. Klar, auch manchmal schon erstmal so, damit will ich jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun haben oder das finde ich jetzt irgendwie eklig oder komisch, das kommt auf jeden Fall auch. Aber das ist ja auch wichtig. Also es geht uns ja nicht darum, dass sie da alle sitzen und politisch korrekt alle sagen, damit haben wir alle kein Problem, wenn es tatsächlich gar nicht so ist, sondern die sollen ja auch sagen, so das und das stört mich vielleicht oder das verstehe ich nicht, weil dann kann man erst ansetzen.
Also am Anfang haben wir häufig das Gefühl, die glauben, dass ich als Schwuler jetzt mit Stöckelschuhen da reinkomme oder so abgeklappten Handgelenken und mit leicht fistelnder Stimme oder dass Luisa in Latzhose mit Hammer und Kassenbon aus dem Baumarkt vorbeikommt. Und ich glaube, alleine unsere Präsenz, und es gibt ja viele Projekte, die das so ähnlich machen wie wir, auch in Hamburg und in Berlin und in München. Ich glaube, alleine durch unsere Präsenz schaffen wir eine ganze Menge, weil wir eben repräsentieren die Leute, die sich der homosexuellen Szene zurechnen. Die sehen nicht alle so aus wie die und die benehmen sich nicht so, wie es im Fernsehen häufig gezeigt wird.
Mhm. Luisa und Magnus vom Aufklärungsprojekt Schlau zu Gast in Eine Stunde Liebe. Ihr klärt über sexuelle Vielfalt auf, geht zum Beispiel in Schulklassen und ihr habt auch ganz viel hier von Material mitgebracht aus den Workshops. Hier sind zum Beispiel so Fotokarten, da sind verschiedene Leute drauf, das ist da ein Bodybuilder, eine Frau, die Fußball spielt. Was macht ihr mit diesen Karten?
Ja, das ist auch nochmal eine Methode, die wir eigentlich ziemlich häufig einsetzen. Mhm. Da geht es auch wieder im Grunde darum, so Klischees aufzubrechen. Also wir machen das meistens so, dass wir den Jugendlichen erstmal sagen, ja, sucht euch erstmal eine Karte wo eine Person drauf ist, die ihr irgendwie sympathisch findet, mit der ihr vielleicht einen Kaffee trinken gehen würdet oder so. Und danach dann eine Karte, wo eine Person drauf ist, die ihr irgendwie nicht mögt, mit der ihr auf keinen Fall einen Kaffee trinken gehen würdet. So. Und dann sortieren die Karten natürlich sehr häufig sehr klischeehaft zu. Dann ist natürlich die fußballspielende Frau oder das Mädchen hier ist dann bei der lesbischen Seite. So, dann. Aber dann kommen halt auch innerhalb der Gruppe sehr schnell tatsächlich Widersprüche. So, zum Beispiel dann mit dem Mädchen, was Fußball spielt, dann kommt dann schnell so, wieso soll die denn jetzt lesbisch sein, nur weil die Fußball spielt? So, da passiert dann schnell so ein Mechanismus, der in der Gruppe entsteht, dass die dann auch selber merken, so, das ist jetzt aber ein bisschen starkes Schubladendenken. Wieso glauben wir denn, dass wir das so einfach zuteilen können, nur aufgrund dieser Fotos?
Wie weit geht es auch wirklich um Sexualität, Sexualaufklärung bei eurer Arbeit?
Als allererstes arbeiten wir immer über diesen Diskriminierungsbegriff und über Sprache, wie sie wehtun kann oder wie man sie benutzt. In jeder unserer Schulungen gibt es in der Mitte einen biografischen Teil.
Und das heißt, da darf man euch einfach mal was fragen.
Da dürfen Schülerinnen und Schüler alles fragen, was sie möchten.
Alles, was sie wissen wollen. Wir gucken dann halt, ob wir das beantworten oder nicht. Normalerweise tun wir das, wenn das wirklich mal zu persönlich ist oder
was
so.
Was kommen da für Fragen?
Also das meiste sind erstmal so Fragen, ja, coming out, wie haben denn eure Eltern reagiert, die Freunde, Freundinnen, Schule, Arbeitsplatz, Studium, wie auch immer. Dann kommen auch schon manchmal Fragen so, ja, und wie geht das dann? Also zwei Frauen, wie soll das denn gehen? Wie haben die denn zusammen Sex? Und das wird dann auch beantwortet. So ganz normal ist ja nichts, was man jetzt irgendwie was peinlich wäre, wo man nicht mal einfach einen Satz sagen könnte. Genau, aber das
beantwortet ihr da alles?
Jeder darf selber entscheiden, was er beantwortet. Und wir sind uns bewusst, wir sind nicht pro Familia, wir sind keine ausgebildeten Sexualpädagogen. Mhm. Das ist uns auch bewusst und wir setzen auch Grenzen. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Gruppe, eine 8. Klasse. Da haben wir gemerkt, boah, die möchten einfach ganz, ganz viel über Sex wissen. Und da haben wir dann gesagt, stopp. Haben das dann den Lehrkräften zurückgemeldet und gesagt, bitte, ladet euch nochmal jemand ein, der das fertig studiert hat und der da super drin ist.
Aber nur zum Verständnis, es geht dann darum, ihr erzählt einfach von euch und was ihr eben erzählen wollt. Genau. Aber es geht eben nicht, dass die Schülerinnen oder Schüler selber was erzählen müssen über sich sozusagen.
Nein, um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Also da kann auch jemand die ganze Zeit schweigend da sitzen, wenn er möchte oder sie möchte. Da wird niemand gezwungen, irgendwas zu sagen. Ja.
Aber wir arbeiten jetzt auch zum Beispiel nicht daran, dass jemand in der Schulung sagt, aus der 9. Klasse, hallo, ich bin der Nils und ich bin schwul, weil wir uns ganz genau wissen und wir sind darüber bewusst, Coming Out, das können wir ja nicht dann weiter begleiten, sondern wir sind nur 3 Stunden mit denen zusammen. Das ist nicht unser Ziel.
Das heißt, ihr wollt niemanden erziehen zu Bi- oder Homosexualität, sondern es geht einfach darum, aufzuklären, sensibel zu machen.
Richtig, genau. Also das geht ja auch gar nicht. Also man kann ja niemanden dazu erziehen. Man ist einfach so oder man ist eben nicht so.
Wir wollen wirklich nur werben für Toleranz und Akzeptanz und dass die Leute nicht direkt, nur weil ich auf Männer stehe, dass sie denken, dass ich mich dann auch in vielen anderen Teilen meines Lebens so verhalte, wie es irgendwie in den Medien präsentiert wird. Wir möchten einfach Klischees und Vorurteile aufbrechen und sagen, denk nochmal eine Runde nach.
Man hat meist das Gefühl, es bringt was und man merkt am Ende der Veranstaltung, die haben was mitgenommen auf jeden Fall. Deswegen macht man das ja auch. Aber natürlich, vor allem am Anfang von so einer Veranstaltung, wenn dann wieder so Sprüche kommen, so, boah, das finde ich aber eklig, oder alle Schwulen, alle Lesben, alle Bi sind doch so und so. Da sitzt man dann natürlich schon innerlich zumindest manchmal so und denkt so, okay, das war jetzt ja wieder ein schöner Spruch.
Es ist einfach noch eine sehr wichtige Aufgabe.
Ja.
Wir merken gerade, wir beobachten natürlich auch die Reaktionen generell, wir merken gerade, dass Homophobie wieder sehr viel Land gewinnt. Also es wird irgendwie gesellschaftlich immer akzeptierter zu sagen, ihr seid schwul oder lesbisch oder nicht heterosexuell und ich finde das scheiße. Und wir zeigen halt so, das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, ich finde das scheiße, dass ihr Linkshänder seid oder so.
Ihr macht das jetzt ehrenamtlich. Die Leute kommen zu euch in ein Jugendzentrum oder ihr geht, glaube ich, auch in Klassen oder in Vereine. Müsste das nicht eigentlich im normalen Unterricht laufen?
Eigentlich schon, ja. Also wir erfüllen eigentlich den Lehrauftrag, den eigentlich die Schulen erfüllen sollten. Aber es ist halt oftmals immer noch so, dass vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer da selber entweder nicht wissen, wie sie mit dem Thema vielleicht umgehen sollen oder da Berührungsängste vielleicht auch tatsächlich haben und das dann so ein bisschen auf uns auslagern, ein Stück weit so.
Okay, Luisa und Magnus vom Aufklärungsprojekt Schlau. Sie gehen in Schulklassen und Vereine und machen dort Antidiskriminierungsarbeit, wie sie es nennen. Mach's mit, Kondome schützen. Die Claims der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die kennt wohl jeder. Die BZGA, die entwickelt auch Material zur Sexualaufklärung. Die Broschüren verwenden ziemlich viele Schulen, zum Beispiel im Unterricht oder in Projektwochen. Die BZGA, die informiert junge Menschen auch mit Netzportalen, zum Beispiel loveline.de. Elisabeth Pott ist Chefin der BZGA und ich habe sie diese Woche in der Zentrale getroffen, in der BZGA-Zentrale, und gefragt, was die Kriterien für die Aufklärungskampagnen eigentlich sind.
Ja, das erste wichtigste Kriterium ist, dass wir die Jugendlichen erreichen. Haben wir von der Sprache, von der Bildsprache, von der Gestaltung her, haben wir eine Sprache, haben wir eine Anmutung, haben wir Botschaften, die junge Leute erreichen. Wir haben vor kurzem gerade im Zusammenhang mit der HIV-STI-Aufklärung eine neue Ausstellung gemacht, die große Freiheit. Eine Ausstellung, die hoch interaktiv ist. Interaktivität ist für junge Leute ganz, ganz wichtig. Oder auch, dass sie einbezogen sind. Bestimmte Stationen in der Ausstellung sind mit jungen Leuten gemeinsam entwickelt worden.
Kann man zu viel informieren und aufklären?
Ich glaube, man kann falsch informieren und aufklären. Und wenn man falsche Informationen gibt, das kann ja verschiedene Gründe haben. Entweder weil einer, der informiert, interessengeleitet ist, das sind wir nicht. Wir sind neutral und unabhängig. Oder weil jemand mehr im Bereich von Mythen und Glauben aufklärt als im Bereich von Wissen. Also die Wissenschaftlichkeit ist da bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Und der mindestens ebenso wichtige Faktor ist, kann man sich in die Zielgruppe so weit einfühlen und kann man so sensibel mit dieser Zielgruppe umgehen, dass man nicht unnötig verletzt, dann ist ein großes Interesse da und dann kommen die Botschaften, wie sie an den Erfolgen der Sexualaufklärung sehen, ja auch an.
Kann man sagen, dass es gut ist, dass man die Dinge auch beim Namen nennt?
Um gut aufzuklären, muss man auch explizit sein. Das heißt aber nicht, dass man unsensibel sein darf. Wir bieten etwas an, was sachlich, fachlich richtig ist. Und es kommt dann eher darauf an, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klasse kennen und wissen, wie ist denn meine Klasse zusammengesetzt. Denn natürlich müssen soziale Unterschiede, Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen, kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. Weshalb wir hier, wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer ansprechen, natürlich auf diese Notwendigkeiten vorher hinweisen. Also die Lehrerinnen und Lehrer müssen wissen, wie sind die religiösen, ethischen, kulturellen, sozialen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse. Und sie müssen mit den Eltern vorher darüber sprechen, was sie vorhaben und ihnen auch die Materialien, die sie einsetzen wollen, zeigen, zur Kenntnis geben. Und dann müssen sie mit den Eltern gegebenenfalls darüber diskutieren, womit die Eltern einverstanden sind oder wo Eltern Probleme haben.
Das heißt, wenn jetzt ein Elternpaar oder so sagt, ich möchte aber nicht, dass meine Kinder sozusagen über Details des Kondomgebrauchs informiert werden mit 16, dann
muss man natürlich den Eltern deutlich machen, warum ein Kondom ein ganz normaler Hygieneartikel ist und warum es so wichtig ist, dass die Handhabung des Kondoms bekannt ist. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, dass gut aufgeklärte Jugendliche viel seltener eine ungewollte Schwangerschaft haben oder eine sexuell übertragbare Krankheit bekommen. Und diese Vorstellung, die häufig kommuniziert wird, es gäbe eine Sexualisierung der Jugendlichen, die trifft überhaupt nicht zu. Bis zum 17. Lebensjahr hat ein Drittel der Jugendlichen noch gar keinen Geschlechtsverkehr. Und das Alter, wann überhaupt Geschlechtsverkehr begonnen wird, ist keineswegs gesunken.
Das heißt, Aufklärung sorgt eher nicht für Sexualisierung, sondern eher für ein Bewusstsein, mit Sexualität gut umzugehen.
Ganz genau so ist es. Es wird durch die Art, wie wir Sexualaufklärung machen, das Verantwortungsbewusstsein für sich, für den eigenen Körper, für die eigene Sexualität und für die Gesundheit des Partners und die Notwendigkeit des Schutzes beim Partner gestärkt. Und wir können vor allen Dingen auch heute feststellen, dass die meisten Jugendlichen heute das erste Mal in einer festen Beziehung erleben. Und gerade dann, wenn es spontan und ungewollt zu Geschlechtsverkehr kommt, dann wird häufiger nicht verhütet.
Wie wichtig ist denn Schule überhaupt für Sexualaufklärung? Findet die dort primär statt oder eben in Jugendzentren zu Hause im Freundeskreis?
Es ist heute so, dass immerhin 69% der deutschen Mädchen und 58% der deutschen Jungen ausführlich zu Hause mit den Eltern über Sexualität sprechen. Und über 90% der Jugendlichen werden in der Schule mit Aufklärung erreicht. Merkwürdigerweise spielt das Internet für die Aufklärung in diesem Zusammenhang nicht eine so große Rolle.
Sagt Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gerade die Zahl der Teenager-Schwangerschaften ist in Deutschland dank guter Aufklärung stark gesunken, sagt sie. In den letzten 10 Jahren haben die sich halbiert. Sexualaufklärung, das ist ein ziemlich vermintes Feld, manchmal ziemlich lustig, aber auch manchmal Scham oder Angst besetzt. Es geht bei dem Thema jedenfalls ziemlich schnell sehr, sehr hitzig zu, auch bei uns in den sozialen Netzwerken. Mahmoud schreibt zum Beispiel auf Facebook, Zitat, schämt ihr euch gar nicht, solche einseitige Aufziehung der Thematik anzubieten? Wo bleiben die Stimmen aus der Presse, die Perversion kritisieren? Es gibt sie und es sind nicht wenige. Das Verhältnis von Befürwortern und Gegnern bei eurem Material 3:1. Was soll das? Ein totgeborenes Kind? Wer kann da noch ausgewogen erwarten. Zitat Ende, auf Facebook gekommen von Mahmoud. Es gibt aber auch Menschen, die Aufklärung lieben. Ich habe heute Menschen in der Fußgängerzone in Köln gefragt, sie hier getroffen, Ich konnte das gar nicht glauben. Sie konnte von der Aufklärung in der Schule gar nicht genug bekommen.
Nein, ich fand's cool. Also was ich schon immer fand, dass alle anderen immer weggeschaut haben. Dann haben wir ein Video über eine Geburt gesehen. Und dann, als sie die Beine breit gemacht hat, das war so faszinierend. Aber allen anderen, ich glaube, die meisten im Alter sind noch auf dieser Schiene. Aber eigentlich ist es ziemlich interessant gewesen. Eigentlich war es auch ziemlich kurz und knapp gehalten, was ich schade fand. Ich habe extra Bio-LK gewählt, weil ich dachte, vielleicht wird es dann ausführlicher erklärt. Aber leider nein, vergebens.
Extra Bio-Leistungskurs wählen, um mehr Aufklärung mitzukriegen. Für mich wäre das nichts, jedenfalls nicht Bio. Egal. Das war eine Stunde Liebe zum Thema Sexualaufklärung. Till Opitz wünscht euch alles Gute. Bleibt happy.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.